ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Mirko Becker, einem Zeitreisenden und Insta-Denkmalschützer. Geschichte erlebbar machen, das ist für Mirko Becker kein Problem. Er ist begeisterter Fan der Frankfurter Stadtgeschichte und sein Instagram-Kanal damals in Frankfurt hat über 68.000 Follower. Im vergangenen Jahr war er sogar mit einem Bühnenprogramm unterwegs, um die Menschen mit Geschichte zu begeistern. Und auch ein Kalender, damals in Frankfurt, Zeitreisen für jeden Tag und ein Buch, 101 historische Orte in Frankfurt, sind erschienen. Zum Jubiläum 50 Jahre Landesamt für Denkmalpflege ist Mirko Becker heute unser Gast im HR2 Doppelkopf. Hallo Mirko, schön, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hi.
Mirko, du bist Jahrgang 88, geboren in Groß-Gerau. Was fasziniert dich so an Zeitreisen?
Ich habe da vor ein paar Jahren angefangen, mich mit Geschichte so im Allgemeinen zu beschäftigen, weil ich für mich gemerkt habe, dass ich die Gegenwart gerade nicht so wirklich verstehe. Also muss man sich vorstellen, vor ein paar Jahren, da war ich Mitte 20 und habe mehr und mehr gemerkt, dass mir irgendwie Zusammenhänge fehlen. Und habe ich mich so ein bisschen eingelesen in die Geschichte und habe ganz schnell festgestellt, dass in der Vergangenheit halt total viele Antworten liegen, warum die Gegenwart so funktioniert, wie sie funktioniert. Und ich Dinge besser einordnen konnte und dann auch irgendwann mit der Zeit verstanden habe, wenn ich halt eine Zukunft mitgestalten will, die vielleicht so sein soll, wie ich sie gerne hätten, dann muss ich mich halt auch damit beschäftigen, wie die Vergangenheit gelaufen ist. Ein Beispiel, was ich immer so habe oder was wir jetzt gerade alle wieder haben, wenn wir so 100 Jahre zurückgehen, haben wir den Rechtsruck oder das Abdriften nach rechts, was immer stärker wird, was wir jetzt leider wieder haben. Und ich finde, wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, wie das damals alles lief und wie es dann ausging, können wir uns da ganz viel ableiten, ja? Dass wir eigentlich mehr auf die Straße gehen müssten, mehr einstehen sollten für Demokratie. Und um das im Kopf zu haben und vor allem auch als junge Person so im Kopf zu haben, muss man sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Und so ging das bei mir los.
Seit 2011 lebst du in Frankfurt. Ja. Was macht die Stadt für dich aus?
Boah, also ich finde, Frankfurt ist so eine richtig spannende Stadt. Also einerseits ist es ja so die Großstadt mit der großen Skyline und irgendwie so dieses, immer so ein bisschen der Vergleich zu New York. Aber andererseits ist halt hier alles auf einem kleinen Raum konzentriert. Du hast so dieses Bankenviertel, dann hast du aber auch relativ schnell das Ländliche. Du bist überall relativ schnell und kannst ganz historisch tief eintauchen, aber auch neuere Bauten erleben. Und ich finde, du hast so einen spannenden Fleck hier in Frankfurt, ja, und kannst ganz viele Abenteuer erleben.
Dann kam es zu der Idee des Insta-Kanals, damals in Frankfurt. Das ist noch gar nicht so lange her, das war im Juni 2022. Heute hast du 68.000 Follower, über 68.000 Follower. Hast du mit dem Erfolg gerechnet? Ich meine, man startet 2022 einen Instagram-Kanal. Ja. Da gibt's doch alles schon.
Genau, eigentlich ist es schon wieder so am Abklingen, der Hype um Instagram. Ich muss das so ein bisschen ausholen. Ich habe, nachdem ich mich so vor einigen Jahren generell mit Geschichte beschäftigt habe, habe ich mir dann irgendwann auch mal angeschaut, was hat so Frankfurt eigentlich für eine Geschichte zu bieten? Losgelöst so von den ganz großen Themen. Hab mir mal angeschaut, wie war die Zeil früher, wie sah der Römer früher aus? Hab gemerkt, das ist voll faszinierend. Und das sind große Kontraste zu heute. Und jetzt einerseits im Vergleich zu ganz, ganz früher, also vor zum Beispiel 200 Jahren, aber auch in den 50er, 60ern sah das hier eben anders aus wie heute. Und das fand ich irgendwie total spannend und faszinierend. Habe aber auch gemerkt, dass sich mit Frankfurts Geschichte zu beschäftigen, so auch einiges braucht. Also man muss viele Bücher lesen, man muss an Orte gehen. Mhm. Und ich hätte mir für mich damals einfach gewünscht, ich bin jetzt Mitte 30, dass ich einfach so mein Handy in die Hand nehmen kann und dann einfach quasi so eine App aufmachen kann und dann irgendwas lesen und so durchswipen und Bilder sehe und einfach quasi das relativ schnell hab. Das gab es damals nicht. Und dann dachte ich mir, ich kann gar nicht so genau sagen, warum das jetzt unbedingt im Juni 2022 war. Irgendwie kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, ich habe ganz viel über Frankfurt herausgefunden für mich, habe das mir notiert, weil ich das nicht vergessen wollte und dachte mir so, okay, das will ich jetzt einfach mal teilen. Dass das dann so ein riesengroßer Erfolg wurde, ich hätte das nicht gedacht. Also ich dachte dann, also zu einem gewissen Zeitpunkt, okay, es wird vielleicht so 300, 400 Leute vielleicht erreichen. Über 68.000 ist halt einfach der Wahnsinn, ja.
Ja, absolut.
Aber es ist halt total schön und vor allem ist es dahingehend schön, weil das nicht nur ein Monolog ist, also im Sinne von, ich erzähle jeden Tag was aus Frankfurts Geschichte, das mache ich, aber dann ist es unter den Beiträgen eben so, dass die Leute ganz viel auch kommentieren oder anfangen untereinander zu schreiben und zum Beispiel erzählen, ich was zur Geschichte des Stadtbad Mittes gemacht habe, fangen die Leute dann an zu erzählen, was sie für Erinnerungen hatten, bei wem sie Schwimmkurs hatten, dann lernen sich auf einmal wieder Leute kennen, die sich da vor x Jahrzehnten da vielleicht mal beim Schwimmen getroffen haben und das ist dann einfach total schön.
Das ist eine super Community geworden.
Ja, ist total krass, ja. Und also, ja. Wahnsinn.
Wie suchst du denn die Themen aus, über die du sprechen willst? Also Stadtgeschichte ist für mich unerschöpflich.
Ja, für mich auch. Also ich muss sagen, ich finde einfach, also ich habe so einen ganz langen Themenspeicher, da kommt alles Mögliche rein. Und bei mir ist es oft so, ich laufe einfach durch Straßen oder irgendwie durch einen Park oder sehe irgendwie was, was mich irgendwie interessiert, dann packe ich das da drauf und so komme ich an die Themen. Also so offen sein, mit offenen Augen durch die Welt gehen, das ist das eine. Da kommt ganz, ganz viel. Und mittlerweile ist auch so, dass Menschen dann von sich aus schreiben, guck mal, es war jetzt letztens der Fall, ich war im Waldstadion und da gibt es ein verlassenes Hotel, kannst du dir das nicht mal anschauen? So, da komme ich dann erstmal gar nicht von mir aus drauf und dann kriegst du aber so einen Input und das ist dann halt auch total cool, ja. Von daher, das macht halt, also das ist so der Punkt, wie ich an die ganzen Themen komme.
Bleiben wir mal an diesem verlassenen Hotel. Wie recherchierst du das?
Das ist unterschiedlich. Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich relativ viele Bücher über Frankfurts Geschichte bei mir zu Hause. Mhm. Was dahingehend auch wichtig ist, weil ich meinen Instagram-Kanal meistens morgens zwischen 4 bis 8 Uhr bestücke oder beziehungsweise die Beiträge dafür schreibe.
So früh am Morgen?
So früh am Morgen ist die schönste Uhrzeit. Da schlafen noch alle. Ich kann in Ruhe meinen Kaffee trinken und in Büchern wälzen. Genau. Ich habe mir mittlerweile einen großen Berg an Büchern angeschafft. Das hilft mir. Ich bin aber auch ganz oft im Institut für Stadtgeschichte, gerade was historische Bilder anbelangt oder auch offizielle Akten aus der Stadt. Die kann man da eben nachlesen. Und so habe ich dann verschiedene Anknüpfungspunkte, die ich mir dann mehr und mehr zusammenfasse.
Zum Beispiel?
Was für ein Thema jetzt zum Beispiel?
Bleiben wir bei dem Hotel.
Ach so, bei dem Hotel. Bei dem Hotel ist es zum Beispiel so gewesen, mein erster Impuls ist erstmal zu sagen, okay, was gibt denn das Internet her? Weil ganz viel wird eben auch über Nachrichtenportale geschrieben und bei dem Hotel am Waldstadion war es eben so, dass es ein Bericht war von der FNP oder FR und da konnte ich mir ganz viel rausziehen. So, das ist dann das eine, da wusste ich, okay, so ist die Geschichte des Hotels grundsätzlich und dann habe ich aus anderen Recherchen von anderen Beiträgen dann noch das in größeren Kontext gesetzt. Also das Hotel ist in den 1920er Jahren erbaut worden. In den 1920er Jahren war das neue Frankfurt und der Ludwig Landmann ganz groß. Da gab es die Idee, Frankfurt so nach vorne zu bringen und dann kannst du das auch so in diesen Kontext eben setzen, so dass es dieses Hotel gab mit der Idee, dass man da eben hingehen konnte, frühstücken konnte und dann eben im Waldstadion auch noch sich Spiel anschauen durfte, wenn man mag.
So, wenn man das jetzt alles so hört, könnte man ja auch denken, du bist Historiker.
Ja, da kommt mit rein, warum ich zwischen 4 bis 8 Uhr meine Beiträge schreibe. Das liegt daran, dass ich eigentlich IT-Berater bin.
Ach ja.
Das ist mein eigentlicher Job zwischen 9 und 17 Uhr. So, und dann bleiben nur noch Zeitfenster am Morgen oder am Abend und ich bin so ein absoluter Morgenmensch. Mhm. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das am Morgen zu machen. Und ich sage so immer, damals in Frankfurt ist für mich immer so der Blick zurück, ja, und mein IT-Berater sein ist so immer der Blick in die Zukunft und so ergänzt sich das perfekt.
Kann man sagen, du bist sehr breit aufgestellt.
Das stimmt.
Ist der Erfolg vielleicht auch ein Teil davon, dass die Leute heute schnellen Content brauchen? Vielleicht Content, mit dem sie sich identifizieren können. Wir haben ja schon über die Community gesprochen, die entstanden ist. Content, den sie auch nachvollziehen können.
Ja, also ich glaube, der Erfolg von damals in Frankfurt ist vor allem auch der, dass man wirklich nur sein Handy rausholen muss und auf die App klickt und dann einfach direkt Beiträge sieht. Das kannst du direkt morgens, also ich veröffentliche die Beiträge auch immer morgens mit der Idee, jemand liegt im Bett, wird jetzt wach, das erste ist, fast muss man ja schon fast sagen, so der Griff leider zum Handy und dann gehst du so ein bisschen vielleicht die Nachrichten durch oder scrollst durch Instagram und dann siehst du den Beitrag und kannst innerhalb von, oh ja, ich glaube so im Schnitt 2 Minuten, dir was draufschaufeln aus Frankfurts Geschichte und das ist halt breit gefächert und das ist auch so mein Anspruch zu sagen, okay, ich muss das kurz und knackig machen. Also das ist so die eine Seite, dann aber muss es auch faktenbasiert sein. Mhm. Und ich gebe da auch gerne aber immer so einen Impuls noch mit zu sagen, wenn du dich weitergehend informieren willst, dann geh doch mal ins Historische Museum, ins Institut für Stadtgeschichte, ins Jüdische Museum oder schaust dir vor Ort an. Aber das ist so die, glaube ich, ja schon der Kern des Erfolges, dass man kurz und knapp informiert wird und dass es nicht nur reiner Text ist, sondern dass ich das auch immer bebilder mit Aufnahmen aus den 50er, 60er oder je nachdem, was das für ein Thema eben ist.
Jetzt feiern wir ja 50 Jahre Landesamt für Denkmalpflege. Glaubst du, dass deine Follower dafür vielleicht ein anderes Gespür auch bekommen haben? Also dass vielleicht Denkmalpflege auch mehr ins Bewusstsein rückt durch deinen Content?
Vielleicht. Ich glaube aber, dass der Content von mir dazu beiträgt, so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wichtig es ist, Geschichte eben auch zu bewahren. So und gewisse Häuser oder Plätze eben auch für die Zukunft zu sichern, weil sie eben Geschichte erzählen und nicht einfach abgerissen werden dürfen für einen, so einen trostlosen Neubau. Ja.
Über Denkmalschutz und Pflege sprechen wir gleich weiter. Jetzt darf ich dir aber erstmal Musikwunsch erfüllen. Was dürfen wir spielen?
Ihr dürft gerne spielen Yeah, Yeah, Yeahs mit Modern Romance.
Mhm. Und warum den?
Ich kann das gar nicht so genau sagen, warum ich mich für die Musik jetzt oder mir die Musik ausgesucht habe, die ich heute mitgebracht habe. Da achte ich immer weniger auf die Texte an sich, sondern diese Lieder triggern immer irgendwas in mir, sei es so einen kreativen Part oder irgendwas Nachdenkliches, was dabei rumkommt. Und bei dem Lied ist es so, dass ich das oft gehört habe, so in meinen Anfangstagen, als ich mich angefangen habe, für Geschichte zu interessieren. Mhm. Dann lief immer so nebenbei dieses Lied. Und immer wenn ich das jetzt höre, denke ich so immer an die Zeit zurück, wo ich gemerkt habe, oh, hier gibt es ganz, ganz viel für mich an Wissen noch zu sammeln und aufzusaugen.
Dann hören wir jetzt die Yeah Yeah Yeahs mit Modern Romance, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, Influencer Mirko Becker. Modern Romance von den Yeah Yeah Yeahs. Der erste Musikwunsch meines heutigen HR2-Doppelkopfgastes Mirko Becker. Betreiber des Instagram-Kanals, damals in Frankfurt. Hier erzählt er kleine Geschichten über die Vergangenheit der Main-Metropole. Mirko, wir feiern 50 Jahre Landesamt für Denkmalpflege. Wie wichtig ist Denkmalpflege denn für dich und vor allem die Influencer-Tätigkeit?
Für mich ist das total wichtig, weil es eben dadurch auch eine Sicherheit gibt, dass bedeutende Bauten zum Beispiel für die Nachwelt eben bewahrt werden können. Wenn wir generell mal so drauf schauen auf die Aufgaben von einem Denkmalschutz oder der Denkmalpflege, dann sind das eben so Themen wie Inventarisierung von Bauten, von Denkmälern, die man eben als schutzwürdig betrachtet. Es geht aber auch um die Denkmalpflege an sich. Es geht um Restaurierung und Forschung, aber auch eben um Vermittlung. Und mir hilft das immer persönlich dahingehend, dass ich dadurch halt immer auch neue Sachen finden kann. Also das Coole an der Sache ist, dass im Denkmalschutz, auch in der Denkmalpflege ganz viel eben auch festgehalten wird und ich mir da Dinge eben rausziehen kann. Mhm. Und das ist natürlich für mich immer gut, der täglich veröffentlicht, um meinen Themenspeicher eben im Leben zu erhalten. Ja, und auch da wieder das Bewusstsein zu schärfen. Wie wichtig ist es halt, historische Bauten, das wieder als Beispiel, eben zu bewahren. Mhm.
Ja, Denkmalpflege hat, wie du schon gesagt hast, viel mit der Erhaltung alter Gebäude zu tun. Welche wichtigen Gebäude in Frankfurt wurden denn zerstört oder beziehungsweise würden heute noch stehen, wenn es das Landesamt schon gegeben hätte? Da gibt es bestimmt vieles, was wir nicht mehr haben.
Also es gibt, was mich in meiner Recherche vor einiger Zeit wirklich mal so sprachlos zurückgelassen hat, ist die Geschichte der Freskas. Wenn man mal so drauf schaut, war die Freskas vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganz, ganz schmale Gasse. Also ist die, wenn man die Freskas nicht kennt, ist zwischen der Zeil und der Alten Oper gelegen. Es war eine ganz schmale Gasse, heute ist sie total breit. Und das liegt eben daran, dass die im Wiederaufbau autogerecht wiederhergestellt wurde.
Da fährt doch kein Auto.
Da fährt kein Auto. Und das Spannende dafür ist, um diese Straße eben breiter zu ziehen, hat man eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele Vorkriegsbauten auf der Nordseite einfach abgerissen, ohne großartig drüber nachzudenken. Also da war so dieser Fokus, wir brauchen jetzt hier eine autogerechte Stadt. Hat man an anderer Stelle in der Stadt auch noch mit der Berliner Straße, das war da ganz ähnlich. Und da gab es eben dieses Bewusstsein nicht. Ja? Und so ist es eben verschwunden und das würde heute in der Form nicht mehr passieren. Warum es noch wichtig ist, ist, glaube ich, ein bekanntes Beispiel, was noch steht, der Eschenheimer Turm. Mhm. Der wirkt schon so ein bisschen wie so ein Fremdkörper.
Absolut, ja.
Ja, inmitten dieser ganzen anderen Bebauung drumherum. Aber dadurch, dass es eben Denkmalschutz an der Stelle gibt, bleibt dieser Turm da eben stehen und erzählt halt noch ein Stück von einem alten Frankfurt.
Kannst du dir vorstellen, wie Frankfurt aussehen würde, wenn es keine Denkmalpflege und keinen Denkmalschutz geben würde?
Ich glaube, es würden, also ich meine, man muss ja wirklich sagen, wenn man so im Bereich der Altstadt guckt und auch in der Innenstadt oder wenn wir mal ein bisschen weiter rausgehen, vielleicht nach Frankfurt Höchst, da stehen, also vor allem in Höchst steht noch viel von der Altstadt oder fast alles, hier in der Altstadt weniger, aber ich glaube, diese Gebäude wären noch mehr gefährdet. So, und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir noch alte Bauten eben haben, um eben auch noch so ein bisschen die Wurzeln von Frankfurt nachvollziehen zu können.
Gibt es aus deiner Sicht vielleicht einen sehr großen Erfolg, den das Amt für Denkmalpflege erreicht hat?
Ich glaube vor allem die Vermittlung von Informationen bezüglich dem, was eben heute noch steht. Und glaube ich auch nochmal das Bewusstsein zu schärfen, dass die wenigen Bauten, die vor allem in der Altstadt noch existieren, dass man die eben hegen und pflegen muss. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Steinerne Haus am Rande vom Römerberg. Wenn man nach dem Zweiten Weltkrieg draufschaut, und da gab es das, also die Denkmalpflege an sich noch nicht. Aber das Haus hat es weitestgehend überstanden, also man konnte es wieder aufbauen. Und ich glaube, durch die Denkmalpflege und den Denkmalschutz ist es eben so, dass man gemerkt hat, okay, es ist total wichtig, dass wir dieses Gebäude halt in Schuss halten. Und vielleicht auch das Bewusstsein zu schärfen, wie schön so eine Altstadt werden oder aussehen kann. Und vielleicht hat es auch ein bisschen dazu beigetragen, zum Beispiel anstatt dem Technischen Rathaus die neue Frankfurter Altstadt dort wieder hinzustellen zwischen Dom und Römer.
Und von der Vermittlung, ich glaube, das Historische Museum ist auch noch ein großer Meilenstein.
Genau, also ich muss halt tatsächlich sagen, wenn man so über Vermittlung generell auch zu Geschichte spricht, ist die Denkmalpflege da nicht wegzudenken. Genauso aber wenig das Institut für Stadtgeschichte und das Historische Museum oder auch das Jüdische Museum, die alle versuchen und das auch erfolgreich aus meiner Sicht schaffen, Frankfurts Geschichte zu bewahren. Das ist das eine, aber sie eben auch zu vermitteln und das eben immer wieder auf kreative Art und Weise.
Mirko, ich könnte fast auch sagen, Vermittlung machst du ja auch, Vermittlung von Wissen. Also bist du quasi auch ein Denkmalpfleger?
Im Internet sagt man History-Influencer, habe ich jetzt gelernt. Also ich war Influencer, wie übersetzt man das mit Geschichtseinfluss, Impulsgeber? Genau, aber das ist wie gesagt auch immer so mein Thema zu sagen, hey, das, was wir haben, das sollten wir feiern und das kann was sein, was Jahrhunderte alt ist. Mhm. Es kann aber auch was sein, was nur wenige Jahrzehnte erst besteht, ja. Was ich heute noch feiern würde, was nicht mehr da ist, was aber, glaube ich, viele noch kennen, die in Frankfurt in irgendeiner Form gewirkt haben, ist zum Beispiel das Stadtbad Mitte. Ja. Ja, was ich eben schon gesagt habe, da haben ganz viele Menschen schwimmen gelernt. Und es gab auch mal eine Initiative in den 90ern, um das zu retten. Das ging damals schief. Aber ich glaube, auch da muss man immer wieder sich vor Augen führen, wenn etwas von einer gewissen Bedeutung in Gefahr ist, sollte man überlegen, ob man nicht dafür einfach mal einsteht. Ja.
Kann aber auch teuer werden. Ne?
Dafür einzustehen? Mhm. Inwiefern?
Nehmen wir zum Beispiel das Stadtbad Mitte.
Ja.
Das musste renoviert werden.
Genau, und ja, die Renovierungskosten, die beliefen sich auf 40 Millionen Mark.
Wow.
Und dann ist natürlich so, dass das die Stadt, und das kann ich auch verstehen, ne, dass die Stadt dann überlegt, okay, das ist in einem städtischen Besitz, wir müssen 40 Millionen D-Mark ausgeben für ein Schwimmbad. Oder diese prominente Fläche könnten wir auch verkaufen und mit dem Geld was anderes quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anstellen oder Gutes eben tun. Von daher, ja, also es kostet auch Geld und ich glaube, es ist dann immer wirklich nochmal wichtig, so zu überlegen, welchen historischen Wert hat das jetzt, wenn das eben bestehen bleibt.
Es gibt ja auch Persönlichkeiten, über die du berichtest. Ja. Eine, von der ich gar nicht wusste, dass sie in Frankfurt gelebt hat, ist zum Beispiel Auguste Deter. Was hat es mit der auf sich?
Ah, das ist auch so eines der Geschichten, die auf meinem Instagram-Kanal, dann sagt man, viral gegangen sind, wo viele Menschen das auch nicht wussten und wirklich so ein Aha-Erlebnis hatten, genauso wie ich. Auguste Deter ist eine Frau, die im 19. Jahrhundert in Sachsenhausen auf die Welt kam, dort gelebt hat und ein ganz normales Leben hatte. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat ihr Ehemann auf einmal gemerkt, dass sie sich irgendwie verändert. Also sie wurde zunehmend aggressiver, hat Dinge verlegt, hat auf einmal so wirre Gedankengänge und Handlungen begangen, wo man sagen konnte, also was da, also man hat sich einfach die Frage gestellt, was passiert gerade mit dieser Frau? Und er wusste sich nicht mehr zu helfen und hat sie dann in die Anstalt für Irre und Epileptische gebracht. Das ist dort, wo heute die Goethe-Uni ist, im Westend. Das war damals die Psychiatrie. Und da kam halt heraus, dass Auguste Deter erkrankt ist an Alzheimer. Daran ist sie auch später verstorben. Und nach ihrem Tod hat der Arzt eben sie nochmal untersucht, und das ausführlich, und dann eben dieses Krankheitsbild von Alzheimer erstmals dokumentiert und nachgewiesen und halt weltweiter Erfolg dann gewesen für die Ärzte.
Gibt es noch andere schillernde Persönlichkeiten?
Ja, voll viele. Also ich glaube, was für mich immer so, also es gibt zum Beispiel Lotte Specht, die Anfang der 1930er Jahre den ersten deutschen Frauenfußballverein gegründet hat und der ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt worden sind. Ein Jahr später musste sie dann auch den Verein wieder auflösen. Also das war einfach zu krass, wie sie und die Mitspielerinnen angegangen worden sind. Das ist so ein Beispiel. Es gibt Ludwig Landmann, hatten wir vorhin schon mal kurz, der in den 1920er Jahren so einen modernen Blick auf Frankfurt hatte und wusste, was man eigentlich jetzt tun muss, um auch daraus weiterhin so eine moderne Stadt oder generell daraus eine moderne Stadt werden zu lassen. Der musste dann im Nationalsozialismus fliehen. Das ist so ein Beispiel. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene noch. Also ich finde auch so Frankfurter Originale, vielleicht kennt man die noch, Emanuel de Greco, das war einer mit einem Plüschfahrrad an der Konstablerwache, ist ja bei einem Wochenmarkt jahrelang auch einfach unterwegs gewesen, hat Leuten so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und so Menschen gibt es eben ganz viele.
Der nackte Jörg, kennst du den?
Der nackte Jörg aus Sachsenhausen. Wurde ich auch schon öfter gefragt, was mit dem eigentlich passiert ist. Der ist, glaube ich, in den 80ern und 90ern vor allem unterwegs gewesen. Die FAZ, glaube ich, hat sich mal auf Spurensuche begeben und dann herausgefunden, dass der nackte Jörg halt damals war, der in seinen 20ern halt auch nicht wusste, wohin mit sich. Hat sich scheinbar irgendwann mal Hilfe geholt und der lebt auch immer noch, mittlerweile halt angezogen. Ja. Aber genau, der nackte Jörg, auch so ein Frankfurter Original.
Dann gibt es noch den wunderbaren Mann, der läuft immer abends durch Sachsenhausen und macht Folgendes.
Sternzeichenbilder. Ach,
der läuft aber auch, der läuft auch an der Konstablerwache.
Wahnsinn, oder? Den gibt es wirklich schon, seit ich denken kann.
Den gibt es schon ewig und das ist auch so, aber das weiß man auch, ne? Wenn man irgendwie so in der Stadt unterwegs ist, weißt du, du triffst auf so Originale.
Ja.
Und die sind einem, also zumindest geht es mir immer so, dass ich sehe die dann und denke so, okay, gut, die gehen dann auch weiter. Aber man sieht es an dem Beispiel von Emanuel de Greco, wenn die nicht mehr da sind, fehlt irgendwas. Also man merkt auch, diese Menschen mit ihren Kuriositäten tragen auch einen wichtigen Teil dazu bei, dass Frankfurt halt so facettenreich ist.
Absolut. Es geht noch weiter über deinen Instagram-Kanal hinaus. Im vergangenen Jahr gab es den Abreißkalender damals in Frankfurt. Zeitreisen für jeden Tag. Und im Herbst erscheint damals in Frankfurt das Memo. Ist das so eine Art Memory oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, es ist ein Memory, was aber nicht Memory genannt werden darf.
Ah, weil das ein geschützter Begriff
ist. Das ist ein geschützter Begriff, genau. Deswegen heißt das Memo. Das ist kein geschützter Begriff. Noch nicht. Bei dem Kalender, genauso wie mit dem Memo jetzt, ist es einfach so, also ich will halt Frankfurts Geschichte erlebbar machen und dazwischen gab es noch das Buch 101 historische Orte in Frankfurt, was ich geschrieben habe und da hatten wir ganz, ganz viele Bilder vom früheren Frankfurt und wie die Standorte heute aussehen. Und dann dachten wir, also wir im Sinne von der Verlag und ich, dass es irgendwie eine ganz coole Idee ist, wenn man das auch spielerisch nochmal näher kennenlernt, vor allem auch mit Menschen, die halt vielleicht jünger sind, mit denen kann man dann nochmal Memo spielen und da ist noch das Coole mit dabei, dass man, wenn man will, dann mit einem QR-Code ganz einfach noch zu Videos kommt, wo ich dann quasi für diejenigen, die das wissen wollen, neben dem Memo eigentlich nur mal kurz den Laptop aufklappen müssen und dann erzähle ich jeweils nochmal die Geschichte zu diesen Orten.
Okay, also ich muss zwei Teile finden, die zueinander passen. Ja. Also sind da die Bilder zum Beispiel drauf vom Eschenheimer Turm und Eschenheimer Turm?
Genau. Oder? Genau, das ist genau. Und das ist dann noch einfach, weil man sieht, ah, okay, so sah der Eschenheimer Turm früher aus, so sieht er heute aus. Ah. Und dann gibt es aber halt so Bauten, wo man so sagt, okay, also so Bauten, die es früher mal gab, die heute aber nicht mehr existieren.
Ja.
Das ist halt was ganz anderes. Und dann muss man natürlich erstmal überlegen, passt das jetzt zusammen oder nicht. Und wenn man es dann hat und dann ist es, glaube ich, wenn der Kontrast sehr groß ist, ganz spannend zu sagen, okay, aber warum ist denn das jetzt so? Und dann kannst du den Laptop aufklappen und kannst dir das einfach kurz von mir erklären lassen.
Mhm. Mirko Becker, unser heutiger Gast im HR2 Doppelkopf. Zeit für einen weiteren Musikwunsch.
Ich habe mir ausgesucht Room and Wine von The Pause Metal. Auch wieder nicht wegen dem Inhalt von dem Lied, ja, sondern weil das auch für mich einfach so ein Lied wieder war, was in mir so einen kreativen Impuls ausgelöst hat. Also wenn ich da vor allem morgens sitze und mir so strategisch Gedanken über damals in Frankfurt mache, ist das so ein Lied, was ich damit verbinde, weil ich dann einfach in so einen Modus irgendwie komme, wo ich so sage, okay, was wäre denn noch cool? Wie könnte man Frankfurts Geschichte eben noch erlebbar machen? Und das ist meistens bei dem Lied.
See the sun coming up. Help me down, think I need some steady ground. Let me lose and hang around in the corners of my heart. We still call this loving time, when the words have all run dry, and the day has took your sun, and the cold has took your mind. Still call this loving time, but I don't doubt you won't try. Just keep me calm under warming lights. You're feeling anxious and overwhelmed. You're coming round and you're trying too hard. You don't wanna sit down, and you just hung to yourself. And all we needed was a room and some wine, a little something just to pass out the time. We were out till dawn, just humming in the hall along. We still call this loving time, when the words have all run dry, and the day has took your sun, and the cold has took your mind. We still call this loving time, but I don't doubt you won't try. Just keep me calm under warming lights. How long can we keep this hanging on the curb by your door and on the corner of your road? Oh. Think I need some steady ground. Let me lose and hang around in the dull corners of my heart. We still call this loving time, when the words have all run dry, and the day has took your sun, and the cold has took your mind. We still call this loving time. Keep me calm under warming light. And hurry home. And hurry home. And hurry home. And hurry
The Bronze Medal mit Room and Wine, gewünscht von Mirko Becker, meinem heutigen HR2-Doppelkopfgast. Er ist Influencer mit einem Geschichtskanal auf Instagram und möchte Geschichte erlebbar machen. Mirko, angefangen hat alles mit einem Post am 22. Juni 2022, ein sehr, sehr schönes Datum. Der Post war folgender. Am 14.02.1990 kommt es zu einer kleinen Sensation im Frankfurter Zoo. Erstmals bringt ein Rochenweibchen Vierlinge zur Welt. Ich muss sagen, das ist mir damals wirklich entgangen.
Echt? Ja. Also, Wenn ich so mir diesen ersten Post angucke, muss ich auch manchmal so ein bisschen lächeln. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das als erstes Beispiel genommen habe. Ich hatte das aus einem Buch und ich fand das irgendwie faszinierend, weil es so ein ganz, ganz, ganz kleines Stück Geschichte erzählt und für einen ganz wichtigen, also einen ganz kleinen Kreis total wichtig ist. Mhm. Aber so verstehe ich halt generell so Frankfurts Geschichte. Das ist so ein Puzzleteil aus ganz vielen Dingen, die so im Gesamthaften wirklich einfach so einen großen Blick ermöglichen und eine Geschichte erzählen von A bis Z. Aber im Kleinen können die halt mal so völligst so Nonsens für einen erscheinen, wenn man überhaupt keinen Bezug hat. Von daher finde ich es aber ganz witzig, dass genau damit damals in Frankfurt eigentlich startete.
Gibt es denn eine Lieblingsgeschichte?
Ach ja, also es gibt, das ist
gemein, ne?
Ja, es ist voll gemein, weil ich muss sagen, ich fasziniere mich halt voll für alle möglichen Themen rund um Frankfurts Geschichte. Was ich spannend finde, ist, wenn die Kontraste sehr hoch sind zwischen damals und heute. Da gibt es so ein Beispiel von dem ersten Stadion der Eintracht am Riederwald. Und das ist nicht dort, wo wir heute ein Riederwaldstadion finden oder was man vielleicht im Kopf haben könnte, sondern das ist dort, wo heute die Metro ist, so am Rande vom Riederwald eben. Und das ist total spannend, weil es stand erst dieses Stadion vor rund 100 Jahren, dann ist das im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Dann wurde auf diesem ganzen Stadionareal die Trümmerverwertungsanlage errichtet. Da wurde der ganze Trümmerschutt aus der Stadt dorthin gebracht und daraus wurde wieder baufertiges Material. Und mit diesem baufertigen Material hat man halt den Wiederaufbau hier in Frankfurt total gut meistern können. Und nachdem dann dieser ganze Trümmerschutt weg war, hat man alles wieder abgebaut und hat dann dort die Metro hingestellt. Also dieser Ort erzählt aus so vielen Blickwinkeln total viel Geschichte. Da hat die Eintracht quasi laufen gelernt. Dann haben wir dort an diesem Ort eben so diese Trümmerwüste irgendwie hinter uns gebracht. Ja, und jetzt ist es halt auch dahin gehen wir so, wirkt schon so fast belanglos, dass da halt einfach so ein großer, ja, so ein Großhändler eben seine Produkte anbietet und man findet vor Ort auch gar nichts mehr, sondern nur so ein bisschen den alten Baumbestand. Und so Geschichten faszinieren mich immer richtig dolle, wenn man das überhaupt nicht mehr eigentlich vor Ort nachvollziehen kann, aber da total viel Geschichte hinten dran steckt.
Gibt es denn auch was dich traurig gemacht hat beim Entdecken?
Ja, also was mich auch immer noch mitnimmt, ist so das ganze Thema, wenn man über die jüdische Geschichte hier redet oder sich damit beschäftigt. Also auch gerade, wenn man an den ganzen Stolpersteinen vorbeiläuft. Mhm. Das macht mich voll traurig, weil ich finde, das ist einfach so, also das hätte nie passieren dürfen, dass man Menschen aus ihren Häusern deportiert hat. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich finde es auch dann immer bedrückend, wenn man, es gibt sogenannte Judenhäuser, da wurden ja jüdische Menschen eben nochmal, bevor sie ins Konzentrationslager verschleppt wurden, nochmal dort zusammengepfercht. Und an diesen sogenannten Judenhäusern sind dann nochmal ganz, ganz viele Stolpersteine. Und da merkt man halt quasi, dass in diesem Haushalt auch ganz, ganz viel Leid war. Und das ist das, was ich immer so bedrückend finde, weil, ja, wie gesagt, ich finde, das hätte nie passieren dürfen. Und ich glaube, Frankfurt würde jetzt auch nochmal facettenreicher sein aufgrund der Menschen, wenn sie noch eben da gewesen wären, weil die einfach so viel, so positiv hier gewirkt haben.
Gibt es denn einen faszinierenden Ort in Frankfurt, der auch noch so besteht?
Ja, also es gibt, was ich ganz spannend finde, ist den Römer Rathauskomplex.
Ja.
Der besteht eigentlich nur noch im Wesentlichen aus der äußeren Fassade. Im Inneren ist das ja auch alles weitestgehend 1950er-Jahre-Bau. Aber was ganz spannend ist, ist am Römer, wenn man noch davor steht, kann man eben auch ganz gut die Geschichte dran erzählen, wie Frankfurt immer größer wurde, weil das Rathaus der Stadt war erst dieses mittlere Haus mit den Zacken oben und dann hat man links, rechts und hinten dran noch alles weitere dazugekauft und dieses Rathaus wurde immer größer, je größer auch die Stadt wurde. Von daher ist das schon so ein Lieblingsort, der noch da ist, wo sie sagt, das fasziniert mich. Einen anderen Ort, den muss ich jetzt noch mit reinwerfen, ist einer, der nicht mehr da ist. Das ist das sogenannte Fünf-Finger-Plätzchen. Zwischen Dom und Römer lag das und genau dort, wo heute der Eingang zur Schieren Kunsthalle ist. Da befand sich so ein ganz, ganz kleiner Platz. Da sind 5 ganz enge, schmale Gassen zugelaufen. Und es war wirklich so ein Mini-Platz mit einem kleinen Brunnen, mit einer Sitzbank. Und da ist man gerne gewesen, hat verweilt dort. Ja. Und es war so eine malerisch schöne Ecke, die verschwunden ist und wo der Kontrast zu heute auch einfach wieder so riesig genau ist.
Wenn wir schon in der neuen Altstadt sind,
ja.
Wie findest du das?
Ich finde es gut. Ich finde, das technische Rathaus, was da vorher stand, hatte auch einen gewissen Charme.
Brutalismus pur.
Genau, und es hat halt Emotionen in Menschen geweckt und da ist immer so ganz spannend so abzugreifen, was da die Menschen für Erinnerungen an diesen Bau haben. Ich finde es gut, weil es ist ein Ort geworden mit Aufenthaltsqualität. Viele sagen ja auch, das ist so ein bisschen so, ja, wie so ein Disneyland nachgebaut. Ja, es ist alles gerade in schön und da fehlt so ein bisschen die Patina dran. Aber man muss halt einfach sagen, man kann da auch einfach sein und eben einen Kaffee trinken oder auch einfach mal irgendwie entspannen. Und man kann auch wieder dort so ein bisschen nachvollziehen, wie es früher in Frankfurt ausgesehen hat. Von daher finde ich es eigentlich total cool, dass das wieder aufgebaut ist und dass dort halt auch Wohnraum entstanden ist, auf den ältesten Siedlungsflächen der Stadt, ja, anstelle einem Rathauskomplex, der da stand.
Gibt es irgendwelche Mythen? Hast du mal Gruselgeschichten aufgetan? Also irgendwas total Kurioses?
Kurios ist so ein bisschen die Gründungssage von Frankfurt zum Beispiel. Das war ja dann Karl der Große, der eigentlich im Frankenland regiert hat. Und dann irgendwie im Clinch lag mit den Sachsen und dann sind die Sachsen auf ihn zugeritten und er musste aus dem Frankenland fliehen und ist quer durchs Land geritten. Und dann kam er am Mainufer an und vor ihm war der Nebel, hinter ihm waren die Feinde und er wusste nicht mehr weiter. Und dann ist er von seinem Pferd abgestiegen, hat sich hingekniet, hat zu Gott gebeten und gesagt, ich brauche ein Wunder, bitte, bitte, bitte. Auf einmal hat sich der Nebel gelichtet, er hat den Fluss vor sich gesehen, dann sind Hirschkühe erschienen, die sind dann da so durchgewattet und er hat dann so gemerkt, ah, guck mal, hier ist so eine schmale Wasserstelle, hier kann ich durch. Und dann konnte er quasi vom heutigen Sachsenhausen in Richtung Altstadt und war gerettet. Und deswegen hat er dann hier an der Stelle die Stadt Frankfurt gegründet. Das ist so diese Gründungssage. Das ist so ein bisschen jetzt mystisch, das ist das eine. Und ein bisschen skurril. Gruselgeschichte, also was mich vor allem gegruselt hat, ist, da habe ich letztens erst so recherchiert, und das ist eigentlich auch eher tragisch, das Flugtagsunglück vom 22. Mai 1983. Also das hat mich wirklich dahingehend gegruselt, weil das war ein Tag der offenen Tür von der Rhein-Main-Airbase. Da haben die US-Streitkräfte quasi die Türe aufgemacht und haben allen Menschen so gezeigt, wie das dort eben auf dem Areal aussieht. Ein Highlight war eine Flugshow und da ist ein Flieger abgestürzt auf einer Autobahn und eben auf ein Auto von einer Pfarrersfamilie aus dem Gutleutviertel. Und die sind alle ums Leben gekommen. Und das hat mich richtig gegruselt, weil die Familie war einfach nur auf dem Weg zu einem Sonntagsausflug. Ja. Mhm. Und diese Verkettung von Dingen und dann auch dieses Thema, dass wirklich dann da stürzt ein Jet ab und stürzt direkt auf dieses Auto. Ja. Also das hat mich total gegruselt, weil die Menschen alle so mitten im Leben standen und dann ja von jetzt auf gleich nicht mehr da waren.
Auch ein tragischer Zufall. Warum hat man dann eigentlich Hibtebach und Triptebach miteinander verbunden?
Genau, Altstadt und Sachsenhausen.
Wenn ja die Altstadt zuerst war, nach der Sage.
Ja, ja. Genau, die Sage geht eigentlich noch weiter. Und zwar deswegen, also es gibt so noch die zweite Sage, die darauf abzielt, dass dann Karl der Große auf so eine Art Feld oder Rache zugegangen ist und die Sachsen eingesperrt hat in Sachsenhausen. Und deswegen hat man eine Verbindung gebraucht.
Sachsenhausen war eine Strafkolonie.
Ja, das stimmt aber nicht. Die Altstadt war ein bisschen früher da, aber wenn man so drauf schaut von oben, kann man schon sagen, dass die Altstadt und Sachsenhausen, das hat schon immer beides Frankfurt gebildet. Beide Seiten gehören von jeher zusammen. Sachsenhausen wurde nie irgendwie eingemeindet und dazwischen hat es halt irgendwie eine Verbindung gebraucht, in dem Fall die Alte Brücke. Und ich muss tatsächlich sagen, die Alte Brücke, ich habe die so lange links liegen lassen, weil ich mir so dachte, was soll eine Brücke schon für Geschichten erzählen? Und dann habe ich mich doch mal mit der Alten Brücke beschäftigt und fand die auch total faszinierend. Also die ist das erste Mal im 13. Jahrhundert errichtet worden. Dann ist sie im Laufe der Zeit 18 Mal zerstört und wieder aufgebaut worden. Wow. Hat immer wieder ihr Aussehen verändert. Da gab es zum Beispiel mal ein Rattenhäuschen drauf. Es gab mal eine Rattenplage in der Stadt hier im Mittelalter. Und wenn du da in der Altstadt vor allem eine Ratte gefangen hast und dorthin gebracht hast, hast du dort so einen Taler bekommen. Und die Ratte wurde so ins Main geworfen. Konntest dir quasi so ein bisschen so ein Zubrot verdienen. Mhm. Gab auch so eine kleine Kapelle in irgendeiner Form auf der Alten Brücke und dort wurden eben auch ja, öffentliche Hinrichtungen vollstreckt. Und das ist halt irgendwie total krass, dass diese Alte Brücke eben ganz, ganz viel Geschichte auch erzählt. Und dieses Ensemble aus Altstadt, Sachsenhausen plus Alte Brücke, das ist immer gemeinsam gewachsen.
Welche Rolle spielen eigentlich Zeitzeugen für deinen Kanal? Also zum Beispiel Goethe, Dichtung und Wahrheit, da habe ich mir immer gedacht, ah, so hat Goethe die Zeil gesehen.
Ja, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch immer so ein bisschen subjektiv geprägt ist. Wenn Goethe schreibt, es gibt noch einen, der heißt Achilles August von Lersner, das war so ein Chronist im 17. und 18. Jahrhundert, der ganz viel festgehalten hat zu Frankfurt, wo man aber auch mittlerweile weiß, dass er so seine Fakten nicht immer überprüft hat. Von daher finde ich das immer voll schwierig, wenn man sowas heranzieht. Man muss es dann immer gegenchecken mit anderen Quellen. Was ich spannender finde, ist, also das sind so Zeitzeugen, die jetzt so ganz weit zurück sind, aber ansonsten finde ich es immer ganz spannend, wenn Zeitzeugen noch leben, interviewe ich die auch gerne zu einem gewissen Thema. Ich hatte vor einiger Zeit den Klaus Meyer-Udemal bei mir in meinem Podcast zu Gast. Der war einer der bedeutendsten Fotografen zwischen den 50ern und 1990er Jahren in Frankfurt. Der hat so unfassbar viele Aufnahmen gemacht und er hat nochmal so seinen ganz persönlichen Blick auf Frankfurt mir mitgeteilt. Wir haben uns ganz, ganz viele Bilder angeschaut und man kann in den Bildern auch so seine Worte wiedererkennen. Also er hat so gewisse Emotionen in den Bildern quasi verarbeiten können und dann ist es schon ganz wichtig, auch um eben generell auch mal den Menschen draußen oder auch in meiner Altersgruppe zu zeigen, guck mal, so war das eben früher. Aber wie gesagt, ich finde halt so Zeitzeugen muss man immer ein bisschen abwägen und gucken, okay, wie viel Subjektivität steckt da drin und was muss man vielleicht im Nachhinein auch nochmal einordnen.
Wie weit reist du eigentlich in der Geschichte zurück? Also überall, wir waren ja jetzt schon in der Stadtgründung.
Überall hin. Also ich sage immer so ein bisschen, mein Anspruch ist, Frankfurts Geschichte erlebbar zu machen. Und ich persönlich will mir irgendwie alles anschauen. Allein im Institut für Stadtgeschichte gibt es mehr als 3 Millionen Bilder. Und ich sage denen vor Ort immer, ich würde gerne alle sehen. Und dann sagen die zu mir, das wirst du niemals schaffen. Haben sie wahrscheinlich auch recht. Aber ich will irgendwie mir alles mal anschauen. Und ich gehe auch nicht chronologisch vor. Also wie gesagt, mir fliegen Themen immer mal wieder so zu, indem ich drauf stoße oder die von außen kommen. So finde ich es aber auch ganz cool. Also ich finde, wenn man das chronologisch erzählt, hast du immer mal gewisse Durststrecken. So kannst du immer in so verschiedene Facetten abtauchen. Aber es geht wirklich um alles und, muss ich auch noch dazu sagen, Frankfurt ist im 8. Jahrhundert ja quasi so offiziell gegründet worden. Dieser Siedlungsboden, der erzählt ja aber noch eine Geschichte, die weitaus länger ist. Und auch das will ich da eben noch entsprechend mit einarbeiten. Also alles.
Alles. Kannst du dir auch vorstellen, umzuziehen und vielleicht die Geschichte von Groß-Gerau zu influenzen?
Ah, damals in Groß-Gerau. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also Groß-Gerau hat wahrscheinlich auch eine spannende Geschichte. Aber nee, ich bin schon sehr verwurzelt hier mit Frankfurt. Ich mag die Stadt total. Ich glaube, ich fände es spannend, wenn man so einen Kanal auch noch für andere Städte hätte. Aber ich glaube, da gibt es auch Menschen in anderen Städten, die das entsprechend besser können oder halt auch mehr Know-how haben. Aber ich glaube nicht, dass es mich hier jemals raustreibt. Aber wer weiß, was passiert, ne? Aber ich fände es spannend, noch dahin zu gehen, schon noch so die hessische Geschichte in irgendeiner Form auch nochmal anders aufzubereiten. Mhm. Ob das jetzt über einen Instagram-Kanal ist oder in irgendeiner anderen Form, da habe ich mir selbst noch nicht die perfekte Lösung zurechtgelegt. Das wäre schon ganz cool, aber immer so mit der Basis aus Frankfurt heraus.
Für Hessen, das wäre eine Mammutaufgabe.
Ja, aber es gibt so viel zu erzählen. Ich meine, dieses Bundesland ist ja auch eigentlich so klein, oder nicht so klein, sondern erst so jung. Aber da gibt es so viele Sachen, wo ich auch so denke, boah, das, also manchmal stoße ich halt auch so auf so Dinge und denke mir, das muss ich eigentlich auch noch verarbeiten. Aber der Kanal heißt damals in Frankfurt, also passt das irgendwie nicht zusammen. Aber ja, ich glaube, es ist auch total spannend, mal zu erfahren, warum gibt es das Bundesland Hessen? Welche Geschichten stecken da drin? Ja? Und auch wieder da, was bedeutet das eigentlich für meinen Alltag und die Gegenwart?
Welche Ziele hast du noch für die Zukunft?
Also ich will vor allem im nächsten Jahr, also es startet dieses Jahr jetzt im Herbst und im nächsten Jahr will ich das noch ein bisschen weiter hochfahren, vor Ort zu sein, also so Live-Events zu machen, wie damals in Frankfurt Live. Muss man sich vorstellen, das ist ja eigentlich ein Abend, der geht so ungefähr 1,5 Stunden. Ich bringe ganz, ganz viele Bilder mit aus dem früheren Frankfurt und erzähle daran die Geschichten der Stadt. Der nächste Termin ist der 10. Januar in der Volksbühne. Da gibt es noch Tickets. Da muss man sich wirklich so vorstellen, also ich erzähle nicht nur so dieses Thema Karl der Große, Gründungssage, sondern es ist schon so, dass ich versuche immer in meinen Shows auch die Vergangenheit der einzelnen Leute, die dort sitzen, in irgendeiner Form herauszukitzeln. Und das schaffe ich dann meistens mit so Orten wie dem Stadtbad Mitte oder der früheren Freskas oder der früheren Zeil, sodass die Menschen eben auch so aus dem Publikum heraus so ihre eigenen Gedanken noch nach vorne werfen. Mhm. Und genau, das will ich mehr machen, also mehr live unterwegs sein, weil das nochmal so ein ganz anderes Gefühl ist, als morgens zu Hause zu sitzen und die Beiträge zu machen. Ansonsten steht für nächstes Jahr noch ein Projekt an, das nennt sich entweder 101 Tatorte in Frankfurt oder 101 Verbrechen in Frankfurt, sondern ist so ganz raus, wo ich so ein bisschen die Verbrechen der letzten...
Crime geht immer.
Genau, Crime geht immer, wobei ich auch da Crime wieder ein bisschen weiterfasse. Also es geht nicht nur darum, um Mordfälle zu berichten, sondern auch so, was gab es für tragische Fälle eben hier in der Stadt. Und das soll damit verarbeitet werden und auch da dann wieder so eine Show draus zu stricken, um einerseits eben diese Impulse zu geben und aber auch wieder so für mich was mitzunehmen von dem Publikum, das da ist.
Mirko Becker, damit sind wir schon fast am Ende unseres Doppelkopfes. Ein Musikwunsch kann ich dir noch erfüllen.
Da wünsche ich mir von Carole King City Streets. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, finden, auch wenn damals in Frankfurt so grundsätzlich eine One-Man-Show ist, gibt es ganz, ganz viele Menschen, die mich mit ganz unterschiedlichen Dingen eben ja überhaupt erstmal so in diese Situation gebracht haben. Entweder durch Ratschläge oder Kooperation. Genau, und eigentlich mit dem Lied, auch da muss man den Songtext, glaube ich, auch wieder ignorieren, ist es einfach so ein bisschen so, ich mag dieses Lied und will einfach mal Danke sagen an all die Menschen, die mir die Chance und also die Chance geben, damals in Frankfurt in der Form zu machen. Oder auch wie wir jetzt hier sitzen und einfach, ja, ich ein bisschen was erzählen kann, dass ich die Zeit dafür bekomme. Deswegen dieses Lied.
Finde ich einen gelungenen Abschluss und damit vielen Dank, dass du unser Gast im hr2-Doppelkopf gewesen bist. Geschichtsinfluencer und Zeitreisender Mirko Becker.
Dankeschön.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.